während neurotypische Menschen sehr gut unterscheiden können in einer Alltagssituation, was jetzt wichtig ist und was nicht wichtig ist, weiß man das als ADHSler nicht und ist die ganze Zeit in so einer Situation, Hilfe, oh mein Gott, was passiert? Und man hat total viel auf einmal und alles prasselt auf einen ein.
Desired, der Podcast.
Hi und willkommen zu einer neuen Folge von Desired, der Podcast. Ich bin Alice und ich habe direkt eine Frage an euch. An was müsst ihr denken, wenn ihr den Begriff ADHS hört? Vielleicht geht es euch da ähnlich wie mir. Ich denke irgendwie direkt an die zappeligen Jungs aus der Grundschule. Und genau da geht das Problem auch schon los. Denn bei Mädchen oder Frauen wird ADHS nur äußerst selten in Betracht gezogen. Und bis das sogenannte Aufmerksamkeitsdefizitsyndrom dann überhaupt diagnostiziert wird, können Jahre ins Land ziehen oder es kommt zu gar keiner Diagnose. So war es auch bei Linda. Sie hat sich seit der Schule irgendwie anders gefühlt, sagt sie, hat aber erst vor 2 Jahren ihre ADHS-Diagnose bekommen. Darüber wollen wir heute sprechen. Ich freue mich sehr. Hallo Linda.
Hallo, es freut mich, hier zu sein.
Mich freut es auch, dass du heute hier bist und deine Geschichte mit uns teilst. Denn du hast die Diagnose ADHS bekommen und daraufhin unter anderem ein Instagram-Account für den deutschsprachigen Raum und für den englischen Raum erstellt, um etwas über diese Krankheit aufzuklären, um über deine eigenen Erfahrungen zu sprechen. Aber bevor ich zu viel über deine Arbeit erzähle, erzähl uns doch selber ein bisschen was über dich.
Na klar, also vor ungefähr 2 Jahren war ich in der Situation, dass ich im Drittversuch einer Prüfung hing und 5 Jahre Studium hingen da dran und ich hatte wahnsinnig Angst und ich wusste gar nicht mehr, was ich machen soll und habe überlegt und dann hat mir eine Freundin etwas von ihrem Ritalin gegeben, unerlaubterweise und dann habe ich das genommen und dann habe ich diese Prüfung bestanden und das war total überraschend und das war sozusagen der erste Stein, wie ich überhaupt zu dieser Diagnose gekommen bin, weil ich vorher nie darüber nachgedacht habe, dass ich ADHS haben könnte, weil ich das immer, also ich hatte das überhaupt gar nicht auf dem Schirm. Ich dachte, das haben kleine, zappelige Jungs. Yes. Und als ich dann diese Diagnose hatte, habe ich erstmal so nach Informationen für Frauen mit ADHS gesucht und festgestellt, dass es da relativ wenig gibt. Und deswegen habe ich dann diese Instagram-Kanäle gegründet, genau.
Und wie war das für dich, die Diagnose zu bekommen?
Das war eine unglaubliche Erleichterung, weil ich habe mein ganzes Leben die ganze Zeit darüber nachgedacht, was ich haben könnte. Beziehungsweise irgendwas hat sich immer angefühlt, als wäre ich anders. Und das habe ich dann aber beiseite geschoben, als ich älter geworden bin. Weil als Teenager sozusagen, hey, ich bin so anders als alle anderen, da fühlt man sich immer wie die ganz besondere Schneeflocke, die man halt irgendwie gar nicht ist. Und deswegen habe ich das immer beiseite geschoben. Und dann fing das an und ich habe versucht, immer so zu sein wie alle anderen. Und das ging aber nicht so richtig, weil ein Symptom von ADHS ist ja zum Beispiel, dass man sehr impulsiv ist. Und dann hatte ich manchmal Lust, sehr aufregende Dinge zu machen und bin dann doch wieder aufgefallen. Und damit habe ich eigentlich mein ganzes Leben so zu kämpfen gehabt, dass ich dann aufgefallen bin und mich dann wieder stark angepasst habe. Und als ich dann diese Diagnose bekommen habe, das war erstmal eine ganz, ganz große Erklärung für mein bisheriges Leben. Aber nicht nur positiv, sondern eben auch so ein, ach, hätte ich das mal früher gewusst, dann wäre so viel anders gelaufen, so viel in der Schule wäre einfacher gewesen. Weil damit einhergehen natürlich auch ganz viele Selbstzweifel, wenn man Sachen nicht hinbekommt direkt, so Schulleistungen und sowas. Oder auch im sozialen Bereich, das hätte natürlich total geholfen, das zu wissen. Mhm. Aber auf der anderen Seite war es dann gut, das dann zu wissen.
Absolut. Und jetzt hast du Schule angesprochen, impulsive Entscheidungen. Was war es noch, was dir immer das Gefühl vermittelt hat, anders zu sein?
Also bei ADHS-Lern ist es so, dass die emotionale Entwicklung 2 Jahre ungefähr hinter der Peer Group ist. Aber dass meistens die intellektuelle Entwicklung ungefähr 2 Jahre weiter ist. Das heißt, man hat mit so einer Diskrepanz zu kämpfen, dass man irgendwie logische Zusammenhänge meistens recht gut versteht, aber eben emotional dann doch hinterher ist. Und das ist ganz, ganz schwierig so zusammenzubringen. Plus dann sich eben nicht konzentrieren zu können. Zum Beispiel war es bei mir auch so, dass ich keine guten Noten ab einem bestimmten Zeitpunkt mehr hatte, so zum Beispiel in Mathematik. Und das ging dann so weit, dass ich in der 8. Klasse einen Intelligenztest machen musste.
Wow.
Und in dem kam dann raus, dass ich hochbegabt bin, also an der oberen Grenze. Und das war sehr seltsam, weil die Lehrer haben mich dann anders behandelt. Also das war aber auch vorteilhaft. Aber meine Noten sind trotzdem nicht unbedingt besser geworden, weil ich mich immer noch nicht konzentrieren konnte. Und das war so verwirrend, also einerseits im sozialen Bereich, dann irgendwie auch als anders empfunden zu werden von den Peers, aber dann irgendwie auch zu wissen, man weiß irgendwas, das war sehr, sehr seltsam fürs Selbstbild in der Schule.
Ja, das kann ich mir vorstellen. Und auch dann von den Lehrern irgendwie anders behandelt zu werden, aber trotzdem nicht das zu schaffen, in Anführungszeichen, was man als Schülerin schaffen muss in der gewissen Klasse. Und wahrscheinlich war dann auch von deinen Lehrern oder der Schule nie irgendwie der Begriff ADHS im Raum?
Nee, auf gar keinen Fall. Also es waren zum Beispiel Begriffe wie Borderline immer wieder im Raum, was jetzt rückblickend alles Sinn ergibt, weil zum Beispiel auf Stationen werden ADHSler und BorderlinerInnen dann auch zusammengelegt, weil viele Symptome sich dann doch ähneln mit komplett anderen Ursachen allerdings. So zum Beispiel Impulsivität haben Borderlinerinnen auch und zum Beispiel machen die dann auch sehr viele ausgefallene Dinge, aber eben um starke Gefühle zu regulieren. Und bei ADHSlern ist das einfach so der Gedanke und das bringt dann Dopamin, was Aufregendes zu machen. Was ja neurobiologisch dann häufig fehlt und plötzlich fühlt man sich gut und kann sich konzentrieren, sobald viel Aufregung da ist. Und ja, also in der Schule stand der Begriff nie im Raum und ich wusste auch ganz, ganz lange einfach nicht, dass Frauen ADHS haben können.
Total, also das hattest du, glaube ich, vorhin auch gesagt. Zappel-Philippe ist das? Die richtige Mehrzahl, ja, ich glaube schon. Klingt komisch, aber genau, bei ADHS, wenn ich drüber nachdenke, muss ich auch eher an die Jungs in der 1. bis 3. Klasse denken, die ja zappelig sind, sich nicht konzentrieren können, irgendwie keinen Bock auf Schule haben, die dann mit Ritalin behandelt werden. Aber genau, bei Frauen in ihren 20ern kenne ich persönlich auch niemanden, der betroffen ist. Also es pflegt irgendwie ein Schattendasein, die Diagnose. Kann man das so verallgemeinern?
Ja, also für mich auf jeden Fall bis vor 2 Jahren auch. Mittlerweile bin ich so in der Bubble und ich habe viel Kontakt über Social Media, aber so davor hatte ich ja auch keinen Grund, mich dafür zu interessieren. Und vor allen Dingen, weil ich dann aus der Schule früher so ein paar, so Jungs kannte, die ADHS hatten, die dann immer alle unterbrochen haben. Und ja, irgendwie fand ich das auch total nervig.
Ja.
Deswegen bin ich auch gar nicht auf die Idee gekommen, dass ich das haben könnte.
Ja, das ist vielleicht so ein bisschen auch das Stigma psychischer Erkrankungen, dass man sich gar nicht da unbedingt so einordnen möchte, ne? So fies das jetzt irgendwie klingt, aber dass man dann so ein bisschen denkt, nee, davon bin ich nicht betroffen.
Ja, total. Also gerade in diesem Zusammenhang, sich anpassen zu wollen und möglichst normal sein zu wollen, hat man dann, oder Frau, häufig so eine Hürde, überhaupt sich untersuchen zu lassen, weil das würde ja sozusagen bestätigen, dass irgendwas in Anführungsstrichen nicht stimmt. Wobei das in der Hinsicht ja auch überhaupt gar nichts Schlimmes ist, weil es einfach ja eine Form von Neurodiversität ist, was einfach genetische Ursachen hat, was einfach auftritt. Wenn man es nicht behandelt, dann hat es negative Folgen. Ansonsten kann man das auch sehr gut als Stärke nutzen für verschiedene Situationen.
Inwiefern? Genau, das wäre nämlich auch eine Frage. Wo siehst du die Stärken oder positiven Eigenschaften?
Ja, also ein sehr großer Faktor ist die Kreativität. Die kommt dadurch zustande, dass ein Bestandteil von ADHS eben diese fehlende Filterung von Informationen ist. Während neurotypische Menschen sehr gut unterscheiden können in einer Alltagssituation, was jetzt wichtig ist und was nicht wichtig ist, weiß man das als ADHSler nicht und ist die ganze Zeit in so einer Situation, Hilfe, oh mein Gott, was passiert? Und man hat total viel auf einmal und alles prasselt auf einen ein. Aber dadurch hat man auch grundsätzlich viel, viel, viel mehr Assoziationen zu allen Sachen. Und das ist natürlich ein Faktor, der Kreativität massiv unterstützen kann. Eine andere Sache, die auch damit zusammenhängt, ist, dass man sehr gut mit unbekannten Situationen umgehen kann. Also weswegen dann beispielsweise viele ADHSler Notärzte sind oder Künstler. Gestern erst habe ich einen kennengelernt, der erzählt hat, dass er total gerne auf Bühnen immer gegangen ist als Kind und jetzt ist er so Schauspieler. Das hat man sehr, sehr oft einfach, weil als ADHSler hat man einfach sehr viel im Alltag damit zu tun, dass man nicht weiß, was los ist. Und dann lernt man sehr gut, mit unbekannten Situationen umzugehen. Mhm. Und wenn man dann zusätzlich noch in der Situation ist, wo viel Adrenalin ausgeschüttet wird, kann man sehr, sehr gut damit umgehen. Und das macht Spaß und man ist plötzlich klar und man versteht plötzlich die Welt, weil es wird dann Dopamin auch ausgeschüttet und das fühlt sich dann einfach gut an. Also gerade für solche Situationen ist man dann fein raus als ADHSler.
Ja, krass, spannend, dass dann gerade das Ungewisse das ist, was irgendwie ja beruhigend aufs Gehirn wirkt oder Positives ausschüttet. Ja, wow. Mhm.
Ja, genau. Stresssituationen sind dann cool, das fühlt sich gut an. Und so normale Alltagssituationen, wo man was irgendwas machen muss, so aufräumen, ist so, oh mein Gott, das ist die absolute Hölle.
Ja, das ist es für mich auch. Nein, <natürlich. lacht> Ja, krass. Und dir wurde dann nach und nach klar, nach der Prüfung, auch nachdem du illegalerweise Ritalin konsumiert hast, es bleibt alles unter uns, keine Sorge, bist du so ein bisschen dem ADHS, sage ich mal, auf die Schliche gekommen. Und wie kann man sich das dann vorstellen oder wie ist das bei dir dann abgelaufen? Bist du zu einem Psychologen, zu einer Therapeutin gegangen und hast gesagt, so, ich glaube, das und das könnte bei mir los sein?
Ja, genau so, so rum war es nämlich. Also es ist kein Psychologe darauf gekommen, mich darauf zu untersuchen, sondern nachdem das mit dem Ritalin so gut geklappt hat und also es hat sich wirklich angefühlt, als hätte ich plötzlich eine Brille das erste Mal aufgesetzt und das erste Mal gesehen, wie die Welt funktionieren könnte. Hm. Und ja, habe dann eben diese Prüfung bestanden und habe dann noch eine Hausarbeit geschrieben. Und das hat so viel einfacher funktioniert einfach als sonst. Also sonst war das so die absolute Hölle. Ich habe 5-mal so lange dran gesetzt, irgendwas zu verstehen wie Leute, die ich kannte. Hm. Tatsächlich bin ich dann auf dem Weg auf die Idee gekommen, zu einem Neurologen zu gehen. Der wurde mir dann auch empfohlen und dem habe ich das dann erzählt und er war, okay, das ist schon ein interessanter Hinweis, dass sie das jetzt nicht aufputscht, sondern dass sie das eher ruhig macht. Mhm. Und daraufhin habe ich dann einen ADHS-Test gemacht, auf den ich auch, glaube ich, 2 Monate warten musste. Also die Wartelisten sind ja wahnsinnig lang. Und da kam dann eben raus, dass ich tatsächlich in beide Richtungen, sowohl in die Hyperaktivität als auch in die verträumte Richtung, viele Symptome habe und daraufhin wurde mir dann eben auch eine Form von Methylphenidat verschrieben. Also das ist derselbe Wirkstoff wie in Ritalin. Das gibt es aber in verschiedenen Formen. Mhm. Und das funktioniert sehr gut bei mir. Mhm. Ja.
Genau, also so sieht deine aktuelle Behandlung aus, dass du das Medikament zu dir nimmst. Besuchst du weiterhin Neurologen, eine Therapie?
Ja, ich jetzt gerade nicht, weil ich gerade umgezogen bin, aber so die 2 Jahre danach, und das werde ich auch wieder aufnehmen, war ich tatsächlich in einer Ergotherapiepraxis. Mhm. Da gibt es verschiedene Gruppen eben, zu denen man gehen kann. Die sind dann auch sehr spezialisiert auf die Probleme von ADHSlern. Ich war persönlich in einer Gruppe zur Gefühlsregulation, weil da musste ich ganz viel nachholen, einfach so die Sachen benennen und damit umgehen können. Und zusätzlich hatte ich Einzeltermine in der Ergotherapie, in der wir dann eben so spezifisch nochmal die Ziele angeschaut haben, die ich erreichen möchte und haben dann so ja Abläufe eben entwickelt, wie man den Alltag so strukturieren kann, dass das eben auch mit den Sachen, die ich mitbringe, auch funktioniert.
Hm. Und ich finde es ja immer noch sehr interessant, dass du erzählt hast, dass vor allem Stresssituationen beruhigend wirken, weil wenn man so an den normalen Alltag denkt oder wenn ich jetzt so an meinen Alltag denke, dann sind Stresssituationen eher das, was mich irgendwie verrückt machen würde. Wie sieht das bei dir aus? Hast du gewisse Triggerpunkte? Was, also in welcher Art und Weise kommt dein ADHS dir manchmal im Alltag vielleicht in die Quere?
Ja, in die Quere. Da muss ich dann häufig Abläufe bauen, dass ich dann mit bestimmten Situationen doch umgehen kann. Was für mich zum Beispiel lange ein Thema war, war Fristen, Sachen pünktlich abgeben. Pünktlich kommt, das habe ich immer noch. Also da ist es dann wichtig, äußere Umstände zu schaffen, damit das funktioniert. Eine Sache für mich ist auch immer noch anzufangen zu lernen oder irgendwas zu schreiben oder irgendeine Aufgabe zu machen. Da nutze ich zum Beispiel, das ist unter ADHS-Lern sehr bekannt, das nennt sich Body-Doubling. Das heißt, man würde zum Beispiel einen Videocall starten und dann eine Zeit abmachen für eine Stunde und sich vorher erzählen, was man jetzt macht, was man für eine Aufgabe vorhat und dann das Mikrofon ausmachen und nach einer Stunde mit der anderen Person nochmal darüber sprechen, was man jetzt geschafft hat. So hat man dann eine äußere Instanz, die das nochmal überwachen kann. Das funktioniert für sehr viele sehr gut. Ja, ansonsten, was ist mir sonst passiert? Ich habe sehr, sehr oft mein Portemonnaie verloren oder meinen Reisepass. Eine Freundin von mir, der ist das auch passiert. Irgendwann wurde ihr beim Einwohnermeldeamt nicht mehr geglaubt, dass sie die nicht verkauft oder sowas.
Oh nein.
Ansonsten, ja, das ist wirklich schwierig, die Sachen bei mir zu behalten. Also das passiert wirklich in einer Menge, wie das einfach ungewöhnlich ist.
Ja.
Letztens habe ich zum Beispiel meinen Schlüssel und meinen Haustürschlüssel, also und den Ersatzschlüssel auch noch verloren. Oh, das war auch eine Geschichte, weil da musste natürlich das ganze Schloss vom Haus ausgetauscht werden. Und das ist irgendwie innerhalb von 2 Monaten passiert, als ich eingezogen war in die neue Wohnung. Naja, das sind solche Geschichten.
Die dann im Alltag einfach irgendwie nervig sind oder zu extra Aufgaben führen, die man sich auch gerne einfach sparen würde. Wie das Austauschen vom gesamten Haus der Schlösser. Oh ja.
Ja, das nennt man auch ADHS-Steuern. Mhm. Das muss man dann zahlen.
Ach so, jetzt habe ich es. ADHS-Steuern, alles klar. Oh Mann, ja. Und da warst du aber, wenn ich das so richtig verstanden habe, mit deinen ADHS-Steuern, mit den Problemchen, die es im Alltag so mit sich bringt, alles lange Zeit relativ alleine, weil es wenig Gruppen, wenig Austausch gibt. Wahrscheinlich auch gerade deshalb, dass es so selten Diagnosen bei Frauen gibt. Und daraufhin bist du selber aktiv geworden und hast 2 Instagram-Accounts eröffnet. Dein deutscher Account hat fast 12.000 Follower und der englischsprachige sogar 72.000. Erstmal Glückwunsch zu diesen Mega-Zahlen. Hammer, was du dir da aufgebaut hast. Echt cool.
Danke.
Und ja, erzähl doch mal ein bisschen, wie das zustande kam mit den Accounts.
Ja, tatsächlich war das eigentlich so eine Schnapsidee, weil ich irgendwie gegoogelt habe und geschaut habe, wie ich mich jetzt informieren kann oder ob ADHS bei Frauen eigentlich anders ist als bei Männern, weil mein Neurologe mir tatsächlich da gar nicht so viel dazu gesagt hat und ich habe mich relativ auf mich gestellt. Gefühlt.
Also selbst vom Experten gab es da nicht sonderlich viel Hilfestellung.
Ja, was auch damit zusammenhängt, dass der nicht besonders viele Termine frei hat und immer sehr beschäftigt ist. Mhm. Aber es gibt allgemein sehr wenige Experten, die ausschließlich auf ADHS spezialisiert sind. Und manche haben Glück und kommen da in die Hände von einer solchen Person. Ich hatte das Glück nicht. Mhm. Aber eine Freundin von mir in der Schweiz war dann bei einem sehr, sehr tollen Experten, Dr. Lachenmeier heißt der. Der hat auch selbst ADHS und hat eine ADHS-Praxis und ist ungefähr bis zu seinem Lebensende ausgebucht. Aber der hat auch ein tolles Buch geschrieben, wie man dann mit ADHS im Beruf umgehen kann, beispielsweise im Springer Verlag. Mhm. Meistens sind Bücher aber tatsächlich nicht so das Medium, was geeignet ist für ADHSler. Und deswegen auch so ein bisschen der Gedanke, die Sachen grafisch noch aufbereiten, einfach in einer Form, dass man das so verstehen kann. Und gerade auf Social Media, wo nicht alles, sagen wir, journalistische Qualität hat, fand ich das dann wichtig, das irgendwie auch so einzustreuen, damit man sozusagen auch nebenbei vielleicht damit Berührungspunkte hat und dann anfängt, das zu verstehen.
Mhm. Ja. Absolut. Ich bin selbst auf das gesamte Thema ADHS bei Frauen über Social Media erst aufmerksam geworden. Das ist wirklich toll, was da gerade so passiert. Was sind deine größten Learnings, die du von den Accounts bis jetzt so mitgenommen hast?
Ich würde sagen, es ist sehr viel dieses nicht mehr alleine damit sein. Und ich glaube, das ist auch so die Erleichterung bei vielen Leuten, die zum Beispiel kommentieren, die auch eine späte Diagnose bekommen haben, manchmal mit über 50 oder 60. Das ist dann irgendwie so berührend auch zu lesen, dass das Leuten hilft. Mhm. Und vor allen Dingen so am Anfang war das so das Gefühl, nicht mehr so komplett allein zu sein mit so einem Anderssein oder diesem Gefühl, dass irgendwas nicht stimmt, sondern dass es viele Leute gibt, die auch vor ähnlichen Herausforderungen stehen und dass eben mit Hilfe dieser kollektiven Kraft dann auch Lösungen entwickelt werden können für bekannte Probleme, die dann funktionieren. Also ich habe total viel gelernt, einfach durch Leute, die kommentiert haben, die ihre Methoden kommentiert haben, um mit Sachen umzugehen.
Ja, toll, dass da so ein großer Austausch stattfindet, so ganz ohne Scham, ohne irgendwas, sondern einfach nur offenherzig sich da auszutauschen. Das ist, glaube ich, ja, das bringt einem, glaube ich, unfassbar viel, wie du ja auch sagst. Sehr, sehr schön. Und wie kann man sich so deine Arbeit mit Instagram generell vorstellen? Also gibt es da sowas wie einen typischen Tagesablauf? Hast du To-Dos, Themen, die du unbedingt unterbringen willst? Ergibt sich das manchmal durch Umfragen unter deinen Followern?
Ich mache manchmal Umfragen, einfach um abzufragen, welche Themen besonders interessant sind. Gerade zum Beispiel baue ich ein Informationsportal für Frauen mit ADHS. Da habe ich dann einfach eine Umfrage mit einer offenen Frage gestartet, welche Kategorien da auf jeden Fall vertreten sein sollten und so. Die Themen, die am häufigsten vorkamen, die auch noch nicht so stark abgedeckt sind ADHS und Muttersein. Gerade wenn die Kinder auch ADHS haben, wie gehe ich dann damit um? Und ich habe selbst ADHS plus Organisationsaufwand, kann man sich vorstellen. Mhm. Das ganze Thema ADHS und Hormone ist sehr im Rennen oder welche Wechselwirkungen das dann zum Beispiel mit Medikamenten hat, weil es ist immer noch keine geschlechterspezifische Forschung auf dem Bereich vorhanden. Das heißt, das Ganze wurde hauptsächlich an Männern getestet. Und also gerade weil Frauen eben einen Zyklus haben und die Hormonkonzentrationen immer anders sind. Aber das Wechsel wirkt dann eben doch sehr stark mit Dopamin und Noradrenalin, was eben genau die Botenstoffe sind, die durch die Medikamente beeinflusst werden. Also sehr viele Fragen dazu. Mhm. Und ich habe die Frage vergessen.
Alles super, waren schon tolle Antworten auf die Frage, was so deine größten Learnings oder nein, oh Gott, ja, jetzt, was war die Frage davor?
Achso, du hast nach der Arbeit.
Nach der Arbeit mit dem Insta.
Okay, ach Gott. Okay, da fange ich dann nochmal neu an. Oh Gott, das war jetzt gerade sehr exemplarisch. Genau, Instagram-Kanal. Ja, also das sieht eigentlich so aus, dass ich dort eben viel Literatur zu lese. Und wenn ich was sehe, dann markiere ich mir das immer mit diesen bunten Papieren und schreibe mir das raus oder schreibe mir das direkt auf. Und so, ich habe ganz viele Google Docs-Dokumente und mache dann eben Beiträge dazu, zu dem Thema. Und um weitere Themen abzufragen, mache ich dann eben Umfragen in den Stories, um so rauszufinden, wo ist das Interesse. Aber es ist natürlich auch ein guter Indikator, so zu sehen, was viel geliked wird, was viel kommentiert wird, wo da das Interesse ist. Und dann gehe ich eben auch auf die Anfragen ein, gehe noch tiefer in das Thema rein, weil teilweise gibt es dann auch erst wenig oder noch gar keine Forschung dazu. Mhm. Und dann ist das manchmal so ein bisschen Arbeit oder zusammenbringen oder eben auch offen darstellen, dass noch keine Antworten da sind. So. Mhm. Also ich denke, mit genügend genügend Menschen treibt man dann auch die Forschung so dahin.
Mhm.
Viele, viele Leute, die eben auch in der Richtung studieren, schreiben mich an und fragen dann, ob bestimmte Themen oder ja, Testpersonen auch geliefert werden können. Also ich glaube, da tut sich jetzt gerade auch ganz viel, was durch so eine Wechselwirkung eben mit Social Media entsteht. Mhm. Also meine Rolle darin ist eigentlich eher so ein Sprachrohr in beide Seiten, würde ich auch sagen.
Mhm. Und inwiefern unterscheidet sich der deutsche Account zu dem englischen Account? Weil es ist ja alleine mit der Followerschaft, das sind ja dann 60.000 mehr beim Englischen als beim Deutschen, ist ja auch schon mal eine ordentliche Summe. Ja gut, wahrscheinlich mit Englischsprachigen erreicht man natürlich auch noch mal mehr Menschen als nur auf Deutsch. Das wird wahrscheinlich ein Grund sein. Aber kann man da sonst trotzdem sagen, dass bestimmte Länder dem irgendwie offener gegenüberstehen als jetzt ausgerechnet die Deutschen?
Ja, also das ganze Thema ist natürlich etwas weiter in den Staaten. Ich glaube, 43% vom englischen Account kommen eben aus den USA. Da wird das Thema, glaube ich, schon länger ernsthafter behandelt. Da gibt es aber auch viele Vorurteile in Richtung, ja, das ist eine Modediagnose etc. Was dann natürlich eben auch dadurch zustande kommt, dass viele Geschäftsleute sich das hier nicht zugelassene Adderall verschreiben lassen, weil sie das dann eben nutzen als Berufsdoping.
Mhm.
So, da funktioniert auch nicht alles gut, aber grundsätzlich ist da doch schon eine andere Offenheit gegenüber dem ganzen Thema da.
Mhm.
Ich glaube, das ist aber auch mit Vorsicht zu genießen in der Hinsicht. Ja.
Und genau dort ist es gerade angesprochen, Vorurteile oder dieses furchtbare Wort Modediagnose. Was sind so die größten Vorurteile, mit denen ADHSler noch zu kämpfen haben?
Ja, also neben der Geschichte mit, das haben nur kleine Jungs, natürlich auch das verwandte Thema, ach, das wächst sich aus bei Erwachsenen. Das wurde auch lange gedacht, das ist eine verhältnismäßig neue Erkenntnis, dass sich das eben nicht auswächst, sondern dadurch, dass das eben neurobiologisch begründet ist, dass einfach im Laufe des Lebens bestimmte sogenannte Coping-Mechanismen entwickelt werden, um besser damit umzugehen.
Mhm.
Ja, ansonsten, was man sonst noch hört, ist, ach, du bist doch nur faul oder das ist doch nur eine Ausrede, dass du überhaupt gar nichts machen möchtest. Oder eben, wie wir gerade auch drauf gekommen sind durch das ganze Thema, ja, das sind doch Drogen, die du da nimmst, wenn du die Medikamente nimmst. Oder das ist doch nur, um dich ruhig zu stellen. So, das sind einfach so Sachen, wenn man tatsächlich ADHS hat und das nehmen möchte, das ist auch wichtig. Kinder können häufig nicht darüber entscheiden.
Mhm.
Ab einem bestimmten Alter sollten die, denke ich, auch eingebunden werden, ist das aber keine Droge. Man bringt eigentlich nur so die Synapsen in seinem Gehirn dazu, die Signalübertragung zu leisten, die für bestimmte Aufgaben einfach nötig sind.
Mhm.
Und ich meine, man sagt ja auch niemandem, der gerade eine Krebserkrankung hinter sich hatte, dann keine Medikamente weiterhin zu nehmen, wenn man eine Chemo oder sowas überstanden hat. Ich glaube, das ist dann etwas schwierig. Weswegen ich, glaube ich, auch vorsichtig wäre, das vor Arbeitgebern zu sagen, dass man ADHS hat, weil eben doch noch so viele Vorurteile da im Raum sind.
Genau, das wollte ich dich nämlich auch unbedingt fragen, wie du mit deiner Diagnose so in deinem Umfeld umgegangen bist. Du hast gerade gesagt, der Arbeit hast du es nicht erzählt. Wie sieht es sonst aus? Wie bist du da so mit umgegangen?
Ich habe zum Glück eine sehr verständnisvolle Mutter, der habe ich das erzählt natürlich. Das war auch eine wahnsinnige Erleichterung für sie, weil sie war mit mir als Kind auch sehr überfordert und irgendwie gibt das dem Ganzen noch so einen anderen Touch. Also gerade für sie war es so erleichternd, dass sie sich dann auch gedacht hat, okay, ich habe nicht komplett als Mutter versagt, sondern ich wusste einfach nicht, wie ich mit diesen spezifischen Sachen umgehen kann. Also meiner Mutter habe ich das erzählt, so in meinem näheren Umfeld. Und so darüber hinaus bin ich eher vorsichtig, tatsächlich das Leuten zu sagen, so gerade im professionellen Kontext, wegen dieser Vorurteile.
Mhm.
Ja, aber dadurch, dass ich gerade viel zu dem Thema mache, online mache und dann eben auch immer wieder da Berührungspunkte habe, erzähle ich das momentan auch sehr vielen Leuten, die ich sonst nicht kenne. Und das ist manchmal sehr spannend, weil letztens kam beispielsweise ein Vater dann zu mir, der nicht wusste, was mit seiner Tochter los ist. Und dem konnte ich dann was darüber erzählen. Also, dass, dass es wahrscheinlich kein Borderline ist. Also natürlich muss man das abklären und ich bin keine Ärztin. Mhm. Aber so, was er erzählt hatte, das klang eben nicht für mich nach selbstverletzendem Verhalten, sondern einfach so nach unüberlegtem hyperaktiven Verhalten. Mhm. Aber auch ganz wichtig, so, da sollte immer ein Arzt drauf gucken. So, auch was online, wenn man irgendwas liest oder wenn man sich wieder erkennt, es ist immer wichtig, das professionell abklären zu lassen.
Genau, da lauern vielleicht auch manchmal so die Tücken an Aufklärungsarbeit, ne, über Social Media. So toll sie natürlich auch ist und so viel sie Betroffenen auch hilft, ja, kommt man da natürlich auch relativ schnell zu einer eigenen Diagnose. Und tja, wie man dann mit der umgeht, ist natürlich die große Frage. Aber wie kommt das, okay, du hast es ein bisschen angesprochen, aber wie kommt das, dass ADHS auch so oft mit Borderline verwechselt wird oder gleichgestellt wird?
Mhm. Ja, nicht nur mit Borderline, auch viel mit Depressionen oder Angststörungen. Also es gibt auch viele komorbide Geschichten, die eben daraus dann entstehen, zum Beispiel, dass man Depressionen bekommt, weil man Sachen immer wieder nicht hinbekommt, die man sich vorgenommen hat, und das ist dann irgendwann frustrierend und dann kommt man in so eine Abwärtsspirale. Aber spezifisch zu Borderline, was auch wichtig ist, das Ganze kann auch zusammen auftreten. Es ist nicht immer nur entweder oder. Aber so diese Borderline-Geschichte, das ist jetzt mein Gefühl, wie früher ein bisschen immer wieder Frauen die Hysterie verschrieben wurde, wenn irgendwas da nicht gestimmt hat. So, das ist heute, habe ich das Gefühl, häufig so Borderline, wenn jemand irgendwie, weiß ich nicht, irgendwann total wütend wird und dann platzt man und verletzt damit auch Leute. So, dann wird es häufig mit Borderline einfach assoziiert. Was aber schwierig ist, weil Borderline kann man eben nicht gut medikamentös behandeln. Und ADHS dagegen schon. Und deswegen ist es schon sehr, sehr wichtig, die richtige Diagnose zu bekommen. Aber grundsätzlich gibt es eben so im Dasein so dieses quirlige, aufgedrehte oder auch verträumte, das kann erstmal ähnlich aussehen.
Und vor allem Mädchen haben ja von klein auf irgendwie gelernt, ihre Gefühle möglichst zu regulieren. Nicht zu laut, nicht zu aufgedreht zu sein, das erschwert das dann wahrscheinlich auch nochmal zusätzlich.
Ja, genau, das ist häufig so tatsächlich immer noch die Tendenz, so, dass man eben dann eher so im Hintergrund ist und sich eher anpasst. Da gibt es auch Studien zu, dass diese Tendenz eben häufiger bei Frauen anzufinden ist oder bei kleinen Mädchen dann auch. Weswegen das eben dann auch später entdeckt wird, weil es ist dann vielleicht eher so, dann sitzt man in der Runde vielleicht und es wird irgendwas gespielt und man weiß gar nicht, was so los ist und man guckt halt nur so rum und das fällt einfach nicht so auf, wie wenn man dann eher laut ist und alle immer unterbricht und ja, und stört und schubst, was es aber natürlich auch bei Mädchen gibt, also, aber es ist so die grobe Tendenz.
Und wie siehst du deine eigene Zukunft mit der Diagnose, aber auch mit den Medikamenten zum Beispiel? Wo siehst du dich da in diesem Jahr? Wir wollen gar nicht über 10 Jahre sprechen. Vielleicht bleiben wir einfach bei dem noch frischen Jahr.
Ja, spannende Frage auf jeden Fall. So immer Medikamente nehmen ist natürlich auch, was lästig werden kann. Also ich bin ja noch relativ frisch diagnostiziert mit meinen 2 Jahren. Aber von anderen Leuten, die deutlich länger diagnostiziert sind, weiß ich, dass das dann wünschenswert ist, dass man das eben nicht immer braucht. Und gerade in meinem Alltag sieht es so aus, dass ich eben sehr viel Büroarbeit mache, wo ich schon darauf angewiesen bin. Aber ja, also für dieses Jahr glaube ich nicht, dass das realistisch ist. Aber ich bin schon dabei, langfristig mir mein Leben so aufzubauen, dass ich dann einen so spannenden Alltag habe, dass ich meine Dosis zumindest reduzieren kann. So einfach, weil Medikamente natürlich auch Nebenwirkungen haben. Aber also bei der Entscheidung, ob man überhaupt Medikamente nimmt, ist es natürlich auch so die Frage, hat es vielleicht mehr Stressnebenwirkungen, wenn ich sie nicht nehme? Also wenn man zum Beispiel immer wieder scheitert. Aber ich glaube, so die Devise, so wenig wie möglich, aber so viel wie nötig, ist in der Hinsicht gut. Ja, und das ist zumindest mein langfristiger Plan.
Weil du gerade von einem spannenden Alltag sprichst, weil zur Corona-Pandemie war ja der Alltag aller Menschen alles andere als spannend. Hast du da in den letzten 2,5, fast 3 Jahren nochmal negative Auswirkungen feststellen können für dich?
Also für mich persönlich waren die letzten 2 Jahre die produktivsten meines Lebens, einfach weil ich die Diagnose bekommen habe, weil ich Medikamente bekommen habe. Und das liegt vor allen Dingen daran, dass ich ja bis zur Pandemie die ganze Zeit gereist bin. Also ich war quasi jedes Wochenende in einem anderen Land oder in einer anderen Stadt und ich habe jeden Tag so gelebt nach dem Motto so, wer weiß, wie lange ich noch lebe. Ich erlebe einfach so viel wie möglich. Einfach, weil das natürlich spannend war, weil das total passend für mich war. Und ja, Studium und so war immer nebensächlich. Und ich muss sagen, ich war dann auch ein bisschen froh, dass die Pandemie kam. Nicht wegen der Pandemie, sondern weil ich dann gezwungen war, zu Hause zu bleiben. Und dadurch, dass ich eben gerade die Diagnose dann bekommen habe, in der Pandemie, hat plötzlich alles geklappt und ich habe einfach in der Zeit einen ganzen Master geschafft, während ich vorher im Bachelor eben in diesem Drittversuch hing. Also es ist absolut Wahnsinn gewesen. Aber das geht natürlich jetzt gerade einfach nur, weil ich die Diagnose bekommen habe. Und so langsam merke ich auch, dass mir das wieder ein bisschen fehlt. Und ich wohne in Köln und hier ist es zum Glück so, dass die Leute sehr freundlich sind. Das heißt, ich kann rausgehen und einfach mit Leuten sprechen. Das ist schon sehr schön, ja. Das ist auch aufregend, ich mag das.
Total, manchmal ist ein Besuch beim Bäcker spannender als, weiß ich nicht, alles andere.
Ja, oder beim Sport. Also ich habe Urban Sports und mache dann immer ganz viele neue Sachen.
Ja, cool, cool. Ich meine, das ist ja eine tolle Eigenschaft oder was eigentlich, ja, was Schönes und auch was total Menschliches, dass man eben nach kleinen Abenteuern im Alltag sucht und nach Spaß und das so, sich alles so angenehm wie möglich gestalten möchte. Also das ist jetzt sehr positiv alles dargestellt. Wahrscheinlich ist dann die Dosis da natürlich das Entscheidende. Aber ja, es klingt erstmal nachvollziehbar, dass man Spaß haben möchte, sage ich mal. Aber dann
ja, ich glaube, da ist man auch sehr, ich sag mal, relatable. Einfach. Das sind ADHSler allgemein, weil ich glaube, so man ist ständig so verpeilt und vergisst irgendwelche Sachen. Und jeder kennt das irgendwie. Jeder kennt, also, aber es heißt ja nicht unbedingt, man hat dann ADHS, sondern so auch hier so die Menge.
Genau, und deswegen wahrscheinlich auch ist eine Diagnose, ja, wahrscheinlich auch nochmal erschwert, weil, wie du sagst, relatable, alles irgendwie irgendwo nachvollziehbare Sachen, vielleicht hier mal ein bisschen doller als bei anderen, aber ja, dass da dann eine Erkrankung hintersteckt, da muss man erstmal drauf kommen.
Absolut.
Aber dafür bist du und dein toller Instagram-Account ja da, um da zu helfen und die Betroffenen an die Hand zu nehmen und sie zu begleiten. Ich finde das wirklich richtig mega und super, super wichtig, was du da alles machst. Hast du mit deinen Accounts denn irgendwelche Pläne, irgendwelche Ziele, die du dir gesteckt hast?
Ich würde das gerne weiter ausbauen und eben Leute erreichen, denen das hilft. Und wenn möglich auch noch mehr Hilfestellungen bieten, weil manchmal fragen mich zum Beispiel Leute, welcher Online-Kurs etc. gut ist. Und wenn ich so darüber nachdenke, hätte ich, glaube ich, ganz am Anfang meiner Diagnose auch sowas gehabt, so wo ich mich einfach durchklicken kann. Da überlege ich gerade, mit welchen Ärzten ich zusammenarbeiten könnte, um da was bereitzustellen, aber eben mit sehr hohem Qualitätsanspruch, weil ich traue mir das nicht zu, das alleine zu machen, weil ich habe eben keine ärztliche Ausbildung. Aber sowas wäre schön, irgendwie zukünftig einfach da jemand zu sein oder eine Instanz aufzubauen, die Frauen auf der ganzen Welt helfen kann, eine Diagnose zu bekommen und damit umzugehen.
Liebe Linda, ich glaube, ich sage an der Stelle schon mal danke für das Gespräch.
Gern.
Toll und mega Respekt. Danke, dass du so offen bist und warst und so mit uns deine Geschichte teilst. Und ja, ich ziehe da wirklich meinen Hut vor, wie du dein ganzes Leben auch meisterst. Du bist eine so positive, ein richtiger Sonnenschein. Es scheint auch gerade die Sonne im Hintergrund. Das passt auf jeden Fall gerade gut zusammen, das Bild. Und ja, einfach vielen Dank für deinen Mut und deine Offenheit.
Ja, ich freue mich, dass wir das Gespräch geführt haben. Dankeschön auch.
Gerne. Und tschüss.
Ciao.
Wenn dir diese Folge gefallen hat, würden wir uns mega dolle über eine Bewertung oder ein Abo von dir freuen. Und wir hören uns in 2 Wochen wieder. Macht's gut.